Einen recht schönen guten Morgen, hier ist Kempen, DL5WJ, willkommen beim UKW-Wetter. Sie kennen doch mit Sicherheit Namen von diversen Erfindern. Nehmen wir mal die Autoindustrie. Henry Ford, Carl Benz. Die Frage ist, wem gebührt eigentlich jetzt mehr Ehre, seinen Namen einer wissenschaftlichen Entdeckung zu verleihen? Dem, der die zündende Idee hatte, oder dem, der eine Idee so weit entwickelte, dass sie für jedermann nutzbar wurde? Bei der Erforschung des Windes ist es ähnlich. Da war von vornherein nicht klar, wem die Ehre für die Hauptarbeit der Festsetzung einer Windstärke gebührt. Denn unter dem uns heute verwendeten Sir Francis Beaufort als Namensgeber für die allgemein übliche Skala der Windstärken, da gibt es noch einen zweiten, den kennen wir doch alle. John Smeaton. Kennt keiner? Das war ein Ingenieur. Smeaton hatte begriffen, dass eine subjektive Beurteilung der Windstärke wenig bringen würde. Es war sein erster Schritt, nicht der von Beaufort, der beschrieb, welche Wirkung der Wind auf Gegenstände hatte. Dabei benutzte er als erstes Instrument eine Windmühle, bei der er die Umdrehungen pro Minute zählte. Aber Windmühlen gab es ja schließlich nicht überall, deshalb beschrieb er darüber hinaus die Wirkungen des Windes auf Häuser und Bäume. Ab wann wird ein Dach abgedeckt, kräuseln sich Blätter, brechen ganze Äste ab? Auf diese Weise entwickelte der Engländer Smeaton eine 11-teilige Windskala. Und jetzt kommt noch ein weiterer Name mit ins Spiel, Alexander Dalrymple, ein schottischer Geograph. Dieser fügte am Ende des 18. Jahrhunderts der Smeatonschen Skala noch eine Stelle hinzu. Wieso hat man die Windstärke-Skala nicht nach Smeaton benannt? Er dachte sich doch die ersten Schritte zur Windmessung aus. Er hatte diese Idee bereits vor Beaufort. Das änderte sich nämlich erst 1832 durch den Hydrographen der königlichen Admiralität, Sir Francis Beaufort. Erst durch ihn bekamen die Skala die heute noch verwendeten 13 Grade von Windstärke 0 bis 12, also von Windstille bis Orkan. Aber es gab noch ein Problem. Auf hoher See konnte man mit den Beschreibungen, wie ein Wind auf Häuser oder Bäume wirkt, überhaupt nichts anfangen. Es musste also noch eine Beschreibung hinzukommen, wie der Wind auf die Wasseroberfläche wirkt. Das ging dann von Null Beaufort, wie es heißt, also spiegelglatte See, Windstärke Null, über 4 Beaufort, da sagte man kleiner, länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe, oder Windstärke 8, ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen, bis hin zu Windstärke 12 Beaufort. Da heißt es, See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr. Also, es wogt das Meer, die Winde wehen, die Nacht ist schwarz, man kann nichts sehen. 1848 kam es durch die Erfindung des Anemometers zu einer bedeutsamen Weiterentwicklung. Thomas Robinson erfand die noch heute verwendeten Windmesser mit 3 oder 4 Halbkugelschalen, die sich um eine senkrechte Rotorachse drehen, kennen Sie alle. Gezählt wird die Anzahl der Umdrehungen pro Zeiteinheit, daraus lässt sich die Windgeschwindigkeit errechnen. Das war im Prinzip nichts anderes als die Messung durch Windmühlen des Herrn Smeaton. Hätte die Liste der Windstärken nicht deshalb nach ihm benannt werden müssen? Warum denn Beaufort? Es war übrigens überhaupt nicht Beauforts Idee, der Windskala seinen Namen zu geben, sondern die des britischen Wetterdienstes, 50 Jahre nach Beaufort's Tod. Beaufort hat also gar nichts von dieser Namensgebung mehr mitbekommen. Im Jahre 1946 wurde die Beaufort-Skala bei einer internationalen Meteorologenkonferenz nochmals um 5 auf 18 Stufen erweitert. Das weiß heute eigentlich auch keiner. Die höchste Windgeschwindigkeit war nach dieser 18-teiligen jetzt 202 Kilometer pro Stunde, statt davor über 117 Kilometer pro Stunde bei Windstärke 12. Weil sich solch hohe Windgeschwindigkeiten bei uns jedoch eher als unrealistisch erwiesen, kehrte man 1970 wieder zum alten System zurück. Inzwischen haben wir jedoch in einigen Orkantiefs in Böen bereits mehrmals Windstärken über Stärke 12 hinaus gemessen, bis hin zur Windstärke 18. Soweit, so gut. Nun gibt es auf unserer Erde natürlich anders geartete Wirbelstürme, die hohe Windgeschwindigkeiten erreichen. die mit unseren überhaupt nicht vergleichbar sind. Da denke ich zunächst einmal an die sogenannte Fujita-Skala, die sogenannte F-Skala, Fujita, welche von F0, 63 bis 117 Kilometer pro Stunde, bis theoretisch F12, das sind über 1188 Kilometer pro Stunde, reicht. Ist natürlich theoretisch. Die bislang größte gemessene Geschwindigkeit in einem Tornado war jedoch bisher immerhin schon F5, eine Geschwindigkeit von 510 Kilometer pro Stunde. Wir hatten in Deutschland sogar schon mal einen Tornado der Stärke Fujita F4. Ja, F4. Am 10. Juli 1968 fegte ein solcher F4-Tornado über Pforzheim hinweg. Ich erinnere mich noch recht gut an jenes Ereignis, denn ich war damals erst 26 Jahre alt und hatte im Gehirn noch recht viel Speicherplatz. Einige Bilder haben sich bei mir noch bis heute erhalten. Zum Beispiel Häuserfassaden wurden also ohne ein einziges intaktes Fenster, dann weggerissene Dachstühle, von Bäumen zerquetschte Autos, Häuser mit schwacher Verankerung wurden verschoben, umherfliegende Gegenstände wurden zu gefährlichen Projektilen. Inzwischen kennen wir das ja alles. Dieser Tornado war jedoch kein Einzelfall. Werfen Sie doch nur mal einen Blick auf die Tornado-Liste Deutschland von Thomas Sävert. Da steht drin: 52 bestätigte Tornados gab es 2014, 38 2015 und 55 im Jahre 2016. Ohne Zweifel, Deutschland ist Tornadoland, woran wir vor kurzem durch den Tornado in Viersen recht drastisch erinnert wurden. Zwar sind die USA das klassische Land der Tornados. In einem durchschnittlichen Jahr werden sie von etwa 1100 dieser Stürme heimgesucht. Dennoch treten sie auch in anderen Ländern der Erde regelmäßig auf, zum Beispiel auf dem indischen Subkontinent, in Australien, Argentinien und in Fernost. In Mitteleuropa gehören sie zu den eher seltenen Naturerscheinungen. In Deutschland können sie aus horizontalen Wirbeln heraus entstehen. Solche findet man regelmäßig zwischen benachbarten Auf- und Abwindschläuchen in heftigen Gewittern, vor allem bei einer sogenannten Windscherung, wie das in Viersen der Fall war. Der in solchen Wolken herrschenden mächtigen Turbulenz gelingt es dann gelegentlich, einen solchen Wirbel zu einer rotierenden Säule aufzustellen, und dann ist ein Tornado entstanden. Warum können Tornados denn diese hohe, enorme Zerstörungskraft entwickeln? Da gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal ist natürlich die hohe Windgeschwindigkeit, die mehrere hundert Kilometer pro Sekunde erreichen kann, daran schuld. Eine weitere Ursache bildet allerdings der Luftdruck. Er ist in einem Tornadorüssel wesentlich geringer als in der Umgebung. Man schätzt, dass die Druckminderung über 100 Hektopascal erreichen kann. Das wären dann nur noch etwa 10% des normalen Luftdrucks. Bedingt durch den nun in den Gebäuden und Häusern herrschenden Überdruck reißen diese regelrecht auseinander, wie bei einer Explosion. Außentüren, die sich nur nach innen öffnen lassen, die kriegen sie dann nicht mehr auf. Außerdem führt der Druckabfall im Innern des Tornados zu einer massiven luftdruckbedingten Abkühlung. Dabei wird der Taupunkt weit unterschritten und es kondensieren riesige Mengen von Wasserdampf, oft auch in Form von Hagel. Die dabei entstehenden Tröpfchen sind es, die zusammen mit dem vom Boden aufgewirbelten Dreck und Staub den Rüssel sichtbar werden lassen. Dazu haben wir ja faszinierende Aufnahmen gesehen. Das war's für heute mal wieder aus Kempen. Schönen Sonntag und eine gute Woche. Klaus DL5 EJ und meiden Sie jeden Wirbelsturm.